Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt. Der Showpianist und Lebenskünstler Waldemar Grab ist heute bei mir zu Besuch.
Grüße.
Sie sind momentan als Pianist und wie man sehen kann, auch als Alleinunterhalter unterwegs, nennen sich aber selbst Musikevangelist. Warum Sie das tun, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Waren Sie schon als Kind so wild auf Abenteuer und Abwechslung, wie das jetzt so der Fall ist?
Absolut. Wir sind als Kinder in einem kleinen Dorf aufgewachsen, 200 Einwohner, mitten im Westerwald, und wir hatten Wald um uns herum, viel Wald, und ich war wirklich so ein Hyperaktiver, der alles erforschen, alles erkunden musste. Also die Neugier hat mich schon von Kindesbeinen an geprägt.
Es ging ja dann los mit einem Beruf als Verlagskaufmann. Später haben Sie als freier Journalist gearbeitet in einem bekannten Hamburger Verlag. Und dann ging es auch sehr wahrscheinlich schon los mit Ihrer Reisetätigkeit, oder?
Ja, ist richtig. Obwohl die Verlagskaufmannzeit, die hat mich auch geprägt. Und auch da war ich neugierig, wie das funktioniert mit dem Herausbringen von Büchern oder Artikel schreiben, denn schon in der Schule waren Aufsätze so mein Lieblingsthema. Einfach die Fantasie walten lassen oder auch Berichte schreiben über irgendwas, was die Klasse erlebt hat. Das war damals schon mein Ding. Und dass ich aus diesem Lehrberuf, den ich im Westerwald auch gelernt habe, dann irgendwann in diesen größeren Hamburger Verlag kam, das war auch ein Geschenk. Und ich bekam eine eigene Kolumne in einer großen Tageszeitung, wo viele andere drauf schon lange gewartet hatten. Und das Schreiben war schon eine ganz wichtige Sache.
Trotzdem haben Sie ja dann nochmal umgesattelt, sind dann zur Bundeswehr gegangen.
Ja, ich habe ganz oft umgesattelt. Eigentlich ohne, dass ich es erstmal wollte, denn ich bin immer gefragt worden und habe mich, solange ich zurückdenken kann, kein einziges Mal beworben im Leben. Vielleicht musste ich mal einen Personalbogen abgeben, aber so richtig beworben, dass ich das und das und jenes jetzt machen möchte, habe ich, so wie ich zurückdenken kann, eigentlich nicht. Das war immer ein Geschenk von oben, weiß ich heute. Damals dachte ich, es ist der Weg, den ich zu gehen habe.
Es ging ja dann weiter, dass Sie Flugbegleiter bekannter Prominenter wurden, bekannter Politiker. Wie kam es denn dazu?
Ja, die Bundeswehr kam und Sie hatten es ja schon gesagt. Und eigentlich dachte ich, ich mache eine ganz normale Grundausbildung mit 18 Monaten. Und dem war aber nicht so, denn nach 12, 13 Monaten musste ich zum Kommandeur und der bot mir eben an, ich könnte auf die Kanzlermaschine, wenn ich die richtigen Lehrgänge bestehe. Und da habe ich gedacht, na, das klingt gut, das klingt wirklich gut, das war wieder was mit Neugier zu tun hatte. Ja, und dann bin ich nach Frankfurt gegangen zu einer großen Fluggesellschaft, die mit dem Kranich, und habe dort den Stuart, den Chef Stuart und den Purser und den Check Purser hinter mich gebracht und bekam das alles auch zertifiziert. Und und dann kam ich zurück zur Bundeswehr und kam auf die Kanzlermaschine. Zunächst als ganz normaler Flugbegleiter und später dann als Abteilungsleiter bei Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher. Und das 7 Jahre lang.
Was hat das so mit Ihnen gemacht, so mit den Obersten der deutschen Bevölkerung zu tun zu haben?
Also das war schon ein kolossales Erlebnis. Besonders die Anfangszeit war natürlich aufregend. Man will alles richtig machen und man ist ja erst nochmal eigentlich der normale Kaffeeschwenker, den es auf jedem Flugzeug gibt. Aber nach einigen Monaten wurde ich dann befördert und es ging weiter. Und ich bekam Verantwortung auch in der Ausbildung der Flugbegleiter, in der Flugbereitschaft. Und das war schon eine spannende Geschichte. Und irgendwann wächst man mit der Aufgabe. Man denkt nicht mehr über das Abenteuer nach, sondern versucht einfach nur gut und professionell zu sein. Und wenn man gut ist in diesen Etagen, dann behält man auch den Job. Und So geht dann die Abenteuerlust so ein bisschen verloren und man versucht es einfach immer nur richtig und perfekt zu machen.
Bekommt man da auch schon mal so die kleinen Geheimnisse der Politiker mit?
Ja, das kriegt man schon mit. Man muss sich so ein Flugzeug wie die Number One eigentlich vorstellen, wo alles drin ist. Von einem Bett bis hin zur Küche, zu einem kleinen Besprechungssaal, Raum, Kabine, wie auch immer man das ausdrücken will. Es ist alles da und man bekommt es mit, aber Sie kennen ja die drei kleinen Äffchen, nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Das ist in diesem ganzen Genre Pflicht.
Sie hätten ja sicher auch Ihren Beruf verloren, wenn das zu was anderem bekommt.
Mit Sicherheit. Aber ich glaube, da denkt man gar nicht drüber nach. Ich habe zwar immer mein Tagebuch geführt, aber nicht über diese Dinge, sondern eher, wenn wir dann irgendwo hingeflogen sind. Genscher war ja jemand, der, ich weiß nicht, wie viel 1000 Flugstunden ich mit ihm gemacht habe, glaube 10.000 oder so, von dem man sagt, dass er sich in der Luft schon begegnet ist, so viel war er unterwegs. Und in der Tat war es so, dass wir fast alle Länder bereist haben mit ihm. Und das sind die Erlebnisse, auf die ich neugierig war.
Trotzdem haben Sie ja 1982 dann noch eine andere Ausbildung gemacht zum Altenpfleger. Das war ja nur was ganz anderes.
Ja, meine Bundeswehrzeit ging zu Ende. 1982 war auch die politische Wende. Vielleicht erinnern sich so ein bisschen oder der ein oder andere Hörer. Und da habe ich mir gesagt, okay, Berufssoldat willst du nicht werden, sondern ich war nur Z12, sagt man dazu, auf 12 Jahre verpflichtet. Und dann geht man nach 10,5 Jahren. Und so musste ich noch was mit den 1,5 Jahren anfangen, die dann übrig blieben. Und dann habe ich gesagt, na, an die Waffe willst du eigentlich jetzt nicht mehr, wenn du dein ganzes Leben lang bei der Bundeswehr geflogen bist und nur in Hotel gelebt hast. Und dann habe ich mich ausbilden lassen im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg zum Krankenpfleger, brauchte aber nie ins Krankenhaus rein, sondern ich blieb an der Schule bis zu meinem Bundeswehrende als sogenannter Lehrpfleger und habe dort unterrichtet.
Das kam ja sicher auch ein bisschen Ihrer Familie zugute, dass Sie dann ein bisschen zur Ruhe kamen, nicht mehr so viel unterwegs waren.
Ja, gutes Stichwort, aber ich hatte keine, denn das funktioniert eigentlich nicht. Wenn man solche Berufe hat, dann gehen Freundschaften sehr schnell kaputt und die Werte werden dann verschoben. Der eine ist egoistisch und arbeitet nur für den Beruf und fürs Fortkommen und der andere wartet eigentlich auf das, was in eine Zweiergemeinschaft gehört.
Sie hatten aber auch so ein bisschen die Freude an der Musik, haben, glaube ich, mit 8 Jahren schon Klavierunterricht bekommen. Wie kam das denn, dass Sie dann Showpianist wurden?
Also das Klavier bekamen wir, als ich 6 war und der Klavierlehrer kam auch schon, als ich 6 war. Und so ging es dann los und ich habe eine Klavierausbildung gehabt, eine klassische Klavierausbildung bis zu meinem 11. Lebensjahr und dann hatte ich keine Lust mehr. Und weil ich lieber draußen sein wollte. Aber das Klavier hat mich schon, inspiriert, immer wieder dran zu gehen, aber meine eigenen Sachen zu machen. Ein bisschen Swing zu spielen. Als junger Bursch habe ich schon versucht, Swing zu spielen, ohne zu wissen, dass es das überhaupt gibt. Sondern ich habe den Bach in Synkopen gesetzt und plötzlich war Bach mein persönlicher Swing-Bach. Und später hörte ich dann von den Swingelsingers und von den, ja, dass es das alles schon gibt. Und da habe ich mein Herz dann so richtig verloren. Und überall, wo ein Klavier oder ein Flügel stand, habe ich mich rangesetzt. Und ja, irgendwann hatte ich dann auch das Glück, wie ich damals dachte, auf bestimmte Menschen zu stoßen, die mich dann gefördert haben.
Sie sind ja sogar mal von André Rieu entdeckt worden, direkt engagiert.
Ja, wie war das? Das meinte ich gerade. Da hatte ich mein Büro in Hamburg und ich habe immer im Umfeld von Hamburg alle Piano-Bars unsicher gemacht. Und ich sollte einmal Vertretung spielen in einem Lübecker Hotel für einen Berufspianisten, denn ich war damals in der freien Wirtschaft tätig und ich hatte einfach Lust dazu, das auch zwischendurch immer wieder mal zu machen. Und dann spielte ich und dann kam André Rieu rein und ging nach ein paar Minuten wieder. Und für mich hat das schon gereicht, das Erlebnis, einfach, dass er mir 5 Minuten zugehört hat. Aber dann kam er mit seinen ganzen Blechbläsern aus den Hotelzimmern und wir haben bis morgens um 4 Swing gespielt. Ein super Erlebnis und dann rief er ein paar Monate später an und holte mich nach Holland zu einem besonderen Auftritt. Ja.
Was macht das mit einem? Macht das einen stolz?
Also man denkt, ich will mehr davon. Denn ich merkte, dass das Showbusiness, wie es so schön heißt, plötzlich auch was war, was für mich... was mich absolut gereizt hat und neugierig machte. Nur am nächsten Tag musste ich ja zunächst mal wieder zu meinen Excel-Tabellen. Ich war damals so im sogenannten Shopping-Center-Management aktiv. Aber als dann so ich das Déjà-vu hatte, ein Jahr später, und Wolfgang Rademann, der Produzent von der Schwarzwaldklinik, der Produzent vom Traumschiff, ZDF Traumschiff, mich dann in einer Hotelbar hörte und kam und sagte, Junge, es dürfte, was du hier machst, kannst du auf meinem Geburtstag spielen? So typisch Rademann. Da war das für mich so ein, ich sagte schon Déjà-vu, wo ich sagte, wenn das mal nichts zu bedeuten hat. Ja? Und in der Tat war es so, über diese Schiene lernte ich dann Peter Alexander kennen, lernte ich Paulchen Kuhn kennen, den ich als Junge verehrt habe, lernte ich Horst Jankowski kennen, lernte ich Helmut Zacharias, diesen Geiger, kennen. Und ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, eigentlich könntest du es beruflich machen. Und während ich so überlegte, rief dann auch die Reederei Deilmann an, das ist ja jetzt keine Werbung, das kann man ja nicht, gibt ja nur die, die das ZDF Traumschiff haben, und sagt, da können Sie sich vorstellen, auf dem Schiff zu fahren. Und dann habe ich alles aufgegeben und bin auf dieses Schiff gegangen als Showpianist.
Waren Sie dann auch bei dieser Fernsehserie Traumschiff dabei?
Also zunächst kam ich mal in eine Pianobar, die ziemlich verraucht war und ich musste wahrscheinlich erstmal mein Lehrgeld bezahlen und überhaupt mal zeigen, was ich konnte. Nach wenigen Tagen schon konnte ich mit meinem Trio in einer Bar spielen und das Orchester begleitete mich, wenn ich auf der Bühne etwas machte. Und ich muss sagen, das war schon erst einmal, mich an Bord hochzudienen, das ging sehr schnell, weil man wohl erkannt hatte, wo meine Freuden und mein Können und so weiter liegen. Und das ZDF, diese Schauspieler, die kommen an Bord meistens von Januar bis März, Januar bis April, und dann sind die 3-4 Monate an Bord und drehen ihre Folgen. Da ich ja so viele Jahre jetzt, ziemlich genau 7 Jahre, von 1998 bis Dezember 2004 an Bord war, kamen die Schauspieler natürlich regelmäßig, und so lernt man sich auch kennen, man tauscht Adressen aus und man spielt bei denen zu Hause oder ist auch nur zu Hause. Und es haben sich unheimlich viele Freundschaften entwickelt zu diesen Menschen, ja, die einfach wunderbar sind. Also da bekommt man schon manchmal Wehmut, dass man wieder sagt, okay, wir machen nochmal eine Reise, aber mein Auftrag ist ein anderer heutzutage.
Wie war das dann mit diesen Fernsehaufzeichnungen? Waren Sie da auch dabei?
Ja, wenn Sie jetzt die Filme anschauen, so von 98, 99 bis 2002, 2003, so, da gibt's immer wieder Serien, wo ich mit dabei bin. Entweder als Statist, dass man durchs Bild läuft oder mit jemandem redet, oder mit Siegfried Rauch ein paar Mal, denn er ist ein fantastischer Musiker auch, der singt unheimlich gern, auch den Swing. Und ja doch, wer mich also vom Aussehen her kennt, wird mich dort auch wieder erkennen.
Also es wäre ja für viele Leute so die absolute Erfüllung, mit Promis zusammenarbeiten, im Fernsehen auftreten. Trotzdem kam ja dann bei Ihnen so ein Punkt, wo Sie plötzlich die Kündigung eingereicht haben. Was war da passiert?
Also die absolute Erfüllung, es ist eine Befriedigung, dass man es so weit geschafft hat. Die Promis sind Menschen wie du und ich. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Also die gehen einfach professionell mit ihrem Können um und haben es auch gelernt, vor der Kamera professionell zu sein. Aber wenn man mit ihnen privat zusammen ist, das sind alles großartige Kumpel im Grunde. Und wenn man das viele Jahre macht, ich war ja nicht nur immer die 3-4 Monate an Bord, sondern im Schnitt waren es ja doch 7 bis 10 Monate, die ich an Bord war, weil ich ja alles aufgegeben hatte zu Hause. Und dann denkt man, dieses Leben ist das Reale und das Zuhause, das ist das nicht Wirkliche. Und das kann einen verblenden, was die Wahrheit angeht. Denn wenn man dann nur 2-3 Monate im Jahr zu Hause ist, dann kann man gar nicht mit der Freizeit umgehen. Die Freunde sind längst woanders. Mit SMS, per E-Mail kann man das nicht aufrechthalten. Und man ist eigentlich froh, endlich wieder auf dem Schiff zu sein. Und dann kam irgendwann der Knackpunkt in mir drin.
Jetzt kam dieser Punkt, wo Sie gekündigt haben bei der Reederei und wo Sie ein ganz neues Leben angefangen haben. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, warum das so war.
Ja, ich hole noch mal aus. Wenn man all die Jahre nur Globetrotter ist, wir sagten es ja schon, damals die 7 Jahre mit Schmidt und mit Genscher in der ganzen Welt herumgeflogen, dann in der freien Wirtschaft, und dann kam später dann durch diese Ereignisse, die ich erzählte, eben auch das Traumschiff. Und das dann auch 7 Jahre macht und wieder nur in der High Society lebt, in dem 5-Sterne-Status, dann kommt der Moment, wo du sagst, ist es das? Du hast alles, was du brauchst. Du hast im Grunde, bist zufrieden, hast auch Niederlagen gehabt, hast auch mal eine Pleite hingelegt, hast auch dies gemacht. Aber letztendlich immer ein Stehaufmenschen gewesen und immer Erfolg gehabt. Aber irgendwie stehst du an der Reling und denkst, das kann's doch nicht sein. Das kann's doch nicht sein. Und dann habe ich irgendwann einmal in die Schublade meiner Luxuskabine gegriffen und dort war ein blaues Buch. Die sogenannte Gideon-Bibel, die man in der ganzen Welt findet, in den Hotelschubladen oder auch an Schulen verteilt wird und überall. Also es ist ja die Luther-Übersetzung, ist ja nichts Fremdes, sondern eigentlich das, was man im Konfirmationsunterricht schon mal gehört hat oder so. Und dieses Neue Testament habe ich angefangen zu lesen. Erst sehr kritisch, denn ich habe mit allen Religionen in meinem Leben immer wieder kokettiert. Mit dem Judentum, mit dem Islam, mit New Age, mit besonders mit den asiatischen Religionen, mit Esoterik. Alles ein Mischmasch, ein Patchwork von allem. Ich nahm von allem immer nur das Beste für mich raus und dachte, das ist es. Und dann fing ich an zu lesen, weil ich eigentlich immer noch auf der Suche war. Und es hat 2 Jahre gedauert. Von 2000 bis 2002 las ich, unterstrich ich, schrieb mir Fragen auf, strich die Fragen wieder durch, weil sie sich beantwortet hatten. Und ich merkte, da passiert was mit mir. Je mehr ich mich mit dem Wort Gottes, also mit dem Neuen Testament, was ich da nun hatte, beschäftigte, passierte was mit mir. Und dann im Jahr 2002 ging ich nachts an den Pool. Wir haben ja nicht viel Zeit, sonst würde ich noch viele Geschichten dazu erzählen. Nachts an den Pool der MS Deutschland und habe Jesus Christus in mein Leben aufgenommen. Das heißt, das, was ich früher mit den anderen Göttern machte, machte ich mit Jesus jetzt. Und ich hatte plötzlich eine Live-Erfahrung, dass ich spürte, das ist es. Das ist es. Es war alles logisch für mich, was ich gelesen hatte. Und nun war dieser Schritt auch die logische Schlussfolgerung. Und all die ganzen Baustellen in meinem Leben, die ich hinterlassen habe, die habe ich nicht über Bord gekickt, sondern erstmal an den Rand meines Lebens geschoben. Denn es geht, wenn jemand sich mit dem Glauben beschäftigen möchte und sich entscheiden möchte, eigentlich nur um die persönliche Entscheidung und darum, dass man Christus in den Mittelpunkt seines Lebens rückt. Und wer das tut, hat die Bibel, das Wort Gottes, dann als schriftliches Pendant dazu. Und beides gibt eine wunderbare Symbiose fürs Leben und mit beidem zusammen kann man dann die Baustellen des Lebens aufräumen und dann entspannt ins Leben gehen. Und das habe ich erlebt.
Himmel und heute.
Wo der Glaube den Alltag berührt.